Ja, heute sind ganz wenig Kinder. Ihr wisst ja, die Pfadfinder sind heute in Würzburg. Aber wie es der Jakob schon gesagt hat, selbst für ein Kind würden wir eine Kindergeschichte erzählen, weil unsere Kinder ganz wichtig sind. Jetzt findet auch Johanna noch ihren Weg. Michelle ist auch da, sehr schön. Also ich möchte euch heute eine Geschichte von zwei Mädchen erzählen. Das eine ist die Annika und das andere ist die Anna. Und die Annika und die Anna, die haben ihren Papa ganz doll lieb. Habt ihr euren Papa auch ganz doll lieb? Ja, ne? Papa ist der Beste. Das Problem bei Annika und Anna ist allerdings, dass der Papa nicht da ist. Der Papa ist unterwegs mit Atra. Ihr kennt Atra ja, die Kinder helfen, Kinder machen, wo ihr diese Pakete packt. Und der Papa von Annika und Anna arbeitet dort mit, bringt die Pakete zu den Kindern und ist deswegen immer viel unterwegs. Annika sitzt in ihrem Zimmer und macht Hausaufgaben. Elias ist, glaube ich, der Einzige, der weiß, was es heißt, Hausaufgaben zu machen. Die anderen sind nicht da, er ist der Älteste. Und Annika büffelt, die hat eine Mathearbeit vor sich. Und dann kommt die Anna ins Zimmer gesprungen, die ist eher so die ja, Buschikosere. Und, oh, Annika, lernst du schon wieder? Und sagt die Annika, ja, ich habe doch diese große Mathearbeit und ich möchte doch, dass der Papa sich freut, wenn ich eine gute Note schreibe. Und außerdem, ich habe ja dem Papa geschrieben, dass mir das passiert ist mit der Vase. Und die Anna, ah ja, die war doch so hässlich, jetzt mal ehrlich. Aber es war das Einzige, was dem Papa noch von seinen Eltern hatte, das war ein Erbstück. Ist nämlich der Annika eine dumme Sache passiert. Sie hat nicht auf die Mama gehört und hat mit dem Ball im Wohnzimmer gespielt. Und was ist passiert? Könnt ihr euch vorstellen, der Ball hat die Vase runtergerissen. Und die Anna sagt dann so, ah, weißt du was, warum erzählst du das dem Papa überhaupt? Vielleicht hätte er es gar nicht gemerkt. Und die Annika sagt, nee, also ich wollte schon, dass der Papa das weiß. Ich hoffe, dass er mir vergeben hat, er hat sich noch gar nicht gemeldet. Ja, das mit dem Melden ist ein bisschen schwierig bei dem Papa, weil der hat nicht immer Internet in den Ländern, wo er ist. Und die haben alle drei, die sind ein bisschen älter als ihr, die haben alle drei schon ein Handy. Und ab und zu kommt dann vom Papa eine WhatsApp-Nachricht. Und jetzt war lange keine Nachricht gekommen. Und die Annika wartete ganz sehnsüchtig drauf, ob der Papa ihr vergeben hat. Und die Anna sah das alles ein bisschen lockerer. Und Annika meinte dann, aber sag mal, hast du dem Papa immer noch nicht gesagt, dass du aus der Musikschule rausgeflogen bist? Der freut sich doch so auf das Abschlusskonzert. Oh, muss die jetzt damit wieder anfangen? Nein, habe ich dem Papa nicht gesagt. Und außerdem, ja, war ja alles ein bisschen unfair und gut. Ich würde es dem Papa aber sagen, sagt die Annika. Der vergibt dir das bestimmt, dass du dort so ein bisschen vorlaut warst. Aber du solltest es zumindest zugeben. Annika und Anna bekamen Hunger und sind zu der Mama in die Küche gegangen. Die hatte den Tisch schon gedeckt und sie wollen sich gerade hinsetzen. Auf einmal hört man's ping, ping, ping. Alle drei zur gleichen Zeit eine Nachricht. Das ist bestimmt der Papa. Da hat die Mama drauf geguckt. Und er sagt, soll ich es euch vorlesen? Und dann liest die Mama, mein lieber Schatz, ich wollte dir nur sagen, wir sind mit dem Päckchen verteilen bald fertig. Es dauert nicht mehr lange, bis ich komme. Ich freue mich auf dich. Annika, was hat er dir denn geschrieben? Und Annika macht ganz vorsichtig die WhatsApp-Nachricht auf, weil jetzt wird sie gleich erfahren, ob der Papa ihr böse ist, wegen der Vase oder nicht. Und da schreibt der Papa, meine liebe Annika, ich habe mich sehr über deine Nachricht gefreut. Auch, dass du in der Schule so fleißig lernst, freue ich mich ganz sehr. Das mit der Vase ist natürlich sehr traurig, dass du da nicht gehorsam warst. Aber ich bin sehr dankbar, dass du es mir gesagt hast und ich vergebe dir. So schön war die Vase ja gar nicht. Sie war halt noch eine Erinnerung an meine Eltern, aber da du mich um Vergebung gebeten hast, ich vergebe dir, es ist alles gut, ich komme bald, ich freue mich auf dich. Mama und Annika sehen die Anne an. Was hat Papa dir geschrieben? Ja, das Übliche. Hab wieder meinen Anrufer gekriegt. Jetzt lies halt mal vor. Liebe Anna, ich bin sehr traurig, weil ich von dir so selten Nachricht bekomme. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreiben würdest, wie weit du mit dem Klavierspiel bist. Ich freue mich so sehr auf das Vorspiel. Die Mama schaut Anna an und sagt, du hast es Papa immer noch nicht gesagt, dass du rausgeflogen bist? Nee, und das ist sowieso unfair. Die Mama sagt, du warst vorlaut, du hast nicht gehört. Ja, man wird ja wohl seine eigene Meinung haben dürfen. Anna war sauer. Dann haben sie sich hingesetzt. Ach so, und der Papa hat ihr noch geschrieben, meine liebe Anna, aber ich hab dich ganz doll lieb, ich freue mich auf dich. Wir haben Abendbrot gegessen, sind dann ins Bett und die Tage gingen so ins Land. Der Papa hatte gesagt, er kommt bald, aber es kam keine Nachricht. An einem Nachmittag, es war schon spät, so zwischen 17 und 18 Uhr, sagte Anna plötzlich zu ihrer Mama, ich muss noch mal weg. Dann sagt sie, wir wollten gerade Andacht machen, es ist schon spät, wo willst denn du noch hin um die Zeit? Nee, und ich muss jetzt noch mal weg und ich habe jetzt keine Zeit, Andacht zu machen, ich gehe jetzt. Aber dann lass bitte dein Handy an, dass wir dich erreichen, wenn irgendwas ist. Weil die Anna hatte die Angewohnheit in letzter Zeit, das Handy immer auf stumm zu stellen, dass sie die Nachrichten nicht hört, weil sie nicht so genervt werden wollte, wenn die Mama schreibt, komm jetzt nach Hause. Anna verschwand. Annika und Mama saßen da, machten gemeinsam Andacht und auf einmal, wie sie fertig sind, macht's Bing, Bing. Beide gucken sich an. Eine Nachricht vom Papa. Und in jeder Nachricht stand drin, ich bin 18.30 Uhr am Bahnhof, komme ich an, mein Zug ist 18.30 Uhr da, ich würde mich freuen, euch alle zu sehen. Die Mama guckt auf die Uhr. Oh, das ist schon bald, wir müssen uns beeilen. Sie ziehen sich an und warten, dass Anna zur Tür reinkommt, weil die kriegt ja die Nachricht genauso. Anna kommt nicht. Annika guckt Mama ganz ängstlich an, sagt, sie wird doch nicht etwa das Handy leise gestellt haben. Mama schaut auf die Uhr, wir haben noch 5 Minuten, länger können wir nicht warten. Die 5 Minuten sind rum, Anna ist nicht da. Sie müssen ins Auto und müssen losfahren, wenn sie rechtzeitig beim Papa sein wollen. Und so ziehen sie sich schweren Herzens ihre Jacken an und fahren ohne Anna zum Bahnhof. Kurze Zeit später stürmt Anna zur Tür hinein. Mama, Annika, ich habe die Nachricht gekriegt, aber dummerweise erst jetzt. Ich habe es so spät gesehen. Wo seid ihr denn? Wir müssen los. Keine Antwort. Anna lässt sich auf den Stuhl fallen und die Tränen rollen ihr übers Gesicht. Sie ist zu spät gekommen. Papa kommt und Anna ist nicht dabei. Was meint ihr? Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Elias, hast du eine Idee? Hast keine Idee? Wer könnte denn der Papa sein?
Gott.
Jesus, genau. Der Papa könnte Jesus sein. Und Annika und Anna und die Mama, das könnten wir sein. Wir sollen bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir sollen unsere Schuld bekennen. Und wir sollen uns darauf freuen, weil es was Schönes ist, weil Gott uns lieb hat. Selbst der Anna hat der Papa geschrieben, ich hab dich lieb. Obwohl die Anna so ein bisschen widerspenstig war. Aber die Anna hat nicht drauf gehört. Und der Anna war es nicht so wichtig. Sie hat nicht so gewartet wie die Annika und die Mama. Und ich wünsche euch, dass ihr ganz sehr auf Jesus wartet, weil es ist was ganz Tolles, wenn er wiederkommt. Das war meine Geschichte.
Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Dieser Vers zu Beginn, darum soll es heute gehen. Wir nennen uns siebenten Tags Adventisten. Und dieses letzte Wort hat dieses Wort Adventus. Und das ist Latein und bedeutet so etwas wie Ankommen. Wiederkunft, Ankommen. Wie ein Vater, der sich auf seine Kinder freut, und da passt die Geschichte einfach perfekt. Ich möchte zu Beginn mit zwei Zitaten beginnen. Die sind relativ schwierig und ich bemitleide jetzt schon meinen Übersetzer, der hier versuchen wird, für Wisdom und für Godwin, das zum Besten zu übersetzen. Deswegen einfach die Hand heben, wenn es zu schnell geht. Ich freue mich, dass die beiden hier sind. Das erste Zitat stammt von einem Schweizer Theologen, Emil Brunner. Er sagt: Der Glaube an Jesus ohne die Erwartung an seine Parousie, und das ist die Wiederkunft, also der Glaube an Jesus ohne die Erwartung an seine Parousie, ist ein Gutschein, der nie eingelöst wird. Ein Versprechen, das nicht ernst gemeint ist. Ein Christusglaube ohne die Erwartung auf seine Wiederkunft ist wie eine Treppe, die ins Nirgendwo führt, sondern im Leeren endet. Ohne das Kommen des Herrn in Herrlichkeit bleibt das neue Leben in der Verborgenheit und gibt es für die unerlöste Welt keine Vollendung. Mir gefällt dieses Zitat unglaublich gut. Er sagt hier auf Deutsch und mit einem Wort ausgedrückt nichts anderes als: Wenn ein Christ nicht an die Wiederkunft Christi glaubt, dann ist das alles nur ein leeres Versprechen. Es ist einfach nichts wert. Es ist Leid ohne Ende. Und vielleicht ist es ein Trost für das Hier und Jetzt und für die Zeit, die wir hier leben, aber einfach nicht mehr. Es gibt ein zweites Zitat, das ich an diese Stelle noch erwähnen möchte. Das ist auch etwas kompliziert, aber das ist bei diesen hochgebildeten Leuten wahrscheinlich immer so. Man muss etwas ganz Einfaches einfach kompliziert ausdrücken und jeder denkt sich, boah, der ist schlau. Mal gucken, ob ihr am Ende denkt, ich bin sehr schlau, oder ob ihr verstanden habt, worum es mir ging. Hier heißt es von Karl Barth, zu einem Kommentar zum Römerbrief: Christentum, das nicht ganz und gar und restlos Eschatologie ist. Und die Eschatologie, das ist das komplizierte Wort, das ist die Lehre von den letzten Dingen. Das, was am Ende passieren wird. Also Christentum, das nicht völlig, ganz und gar sich darum dreht, was am Ende passieren wird, hat mit Christus ganz und gar und restlos nichts zu tun. Ich finde das total stark. Hier sagt mir jemand, der viel schlauer ist als ich: Pass mal auf, christlicher Glaube ist zwar gut und schön, aber es hat eigentlich nur dann eine Bewandtnis, wenn das auch wirklich zu einem Ende kommt. Wenn auch wirklich die zweite Hälfte des Versprechens nicht nur Christus ist Mensch geworden, sondern Christus kommt auch wieder, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben, aber auch finden, wenn das tatsächlich stimmt. Aber wie ist das mit seiner Wiederkunft? Sind wir wie die eine Tochter, die lieber nicht so sehr gerne daran denkt, dass der Papa wieder nach Hause kommt, weil da gibt es ja noch was in meinem Leben und manches habe ich noch nicht erzählt? Oder ist das tatsächlich etwas, worauf wir uns freuen? Wenn ich einen Blick zurückwerfe und die Wortwahl, die damals für diesen Tag gebraucht wurde, macht es schon deutlich, da wurden diese letzten Dinge anders erwartet. Hier ist vom jüngsten Tag die Rede oder vom jüngsten Gericht, Judgment Day, in gewissermaßen. Wir haben erst kürzlich 500 Jahre Reformation gefeiert, daran erinnert. Aber damals sah diese Naherwartung, die Erwartung auf Christi kommen, ganz anders aus. Ein bekannter Ablassprediger zog durch das Land und immer dabei war eine Truhe. Sie war kunstfertig geschnitzt, aber viel wichtiger noch, sie hatte außen drauf sehr grafisch drastische Malereien. Ganz einfach, wenn ihr mal in eine evangelische oder katholische Kirche geht, dann werdet ihr unglaublich viele Bilder sehen. Das zeugt noch von einer Zeit, in der die Menschen nicht lesen konnten und sich aus den Bildern versuchten, das zu erklären und zu erschließen, worum es diesen auch sehr gebildeten Leuten ging, die man nicht verstehen konnte, weil sie sich damals in Latein unterhalten hatten oder zumindest die Messe gehalten hatten. Aber diese Bilder auf dieser Truhe, die waren, die hätte jeder von uns verstanden, jeder Einzelne. Dort drauf sah man qualverzerrte Gesichter, man muss schon fast sagen Fratzen. Und das wüsste ich auch nicht, wie ich das übersetzen würde. Eine Fratze. Dazu Flammen, die sich zwischen diesen Gesichtern emporräkelten. Und für alle war ganz klar, worum es hier geht. Hier war die Erwartung, dass Gott kommt mit etwas unglaublich Drastischem, etwas Schmerzverzerrtem, etwas unglaublich Furchteinflößenden verbunden. Wenn ich damals gefragt hätte, wer von euch freut sich auf Christi Wiederkunft, da hätten die wenigsten die Hand gehoben. Denn die Möglichkeit, diesem Geschehen mit Freude entgegenzusehen, die gab es für sie nicht. Im Gegenteil, es wurde gesagt, dass man dafür etwas tun müsse und am besten mit Geld, denn überall mussten Kirchen gebaut werden und auch ein Kirchenstaat musste finanziert werden. Das Verrückte ist, die damaligen Menschen konnten damit noch viel mehr anfangen als wir heute. Sie haben noch erlebt, was es bedeutet, wenn Menschen auf einem Scheiterhaufen verbrannt werden. Und ich bin ganz froh, dass heute die meisten Kinder und Jugendlichen weit weg sind. Denn heute geht es wirklich zur Sache. Es ist drastisch, aber wenn man die Dinge nicht beim Namen nennt, dann werden sie beschönigt und das will ich mir nicht vorwerfen lassen. Sie konnten miterleben, was es bedeutet, wenn ein Mensch erst im Rauch und später in Flammen aufgeht. Und dass das etwas ist, was man vermutlich nie wieder aus dem Kopf bekommt oder diese Schreie, die man auch nie wieder vergisst. Ich kann mir den Horror vorstellen, der die Menschen dazu brachte, ihr letztes Gut zu geben, alles, was sie hatten, in der Hoffnung, einer solchen Qual zu entgehen. Wenn damals von Wiederkunft gesprochen wurde, so geschah dies, wenn überhaupt, biblisch belegt, unter Bezugnahme auf Texte, die nicht von den Gläubigen sprachen, sondern in Bezugnahme auf Texte, die deswegen in der Bibel stehen, damit wir uns nichts vormachen. Denn wir alle wissen, das ist keine Einbahnstraße mit Gott. Man kann immer wieder raus. Man muss sich nicht drauf einlassen. Ob man getauft ist oder nicht, ist noch nicht einmal entscheidend. Wir wissen heute, es geht um Beziehung. Aber damals hatte man einfach nur Angst. Es gibt einen Vers, der besonders drastisch genutzt wurde. Er steht in Offenbarung im 6. Kapitel, der 16. Vers. Offenbarung 6. Vers 16, und ich möchte ihn kurz vorlesen, damit wir uns eine Vorstellung darauf machen, was damals gebraucht wurde, um den Menschen Angst zu machen. Hier heißt es in Offenbarung 6, Vers 16, und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, oh, das ist der falsche Text. Ha. Ich suche den Text. Nicht mit denen. Ich suche einen Text, in dem der Tag des Zorns genannt wird. Ich habe ihn hier aufgeschrieben und ich kann ihn direkt vorlesen. Ich muss einfach danach noch mal kurz schauen, wo er in meiner Bibel steht. Aber hier ist... Ah, danke schön. Ich war verrutscht. Genau. Sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Dankeschön. Ha. Super. Dieser Text, der richtet sich nicht an die Gläubigen. Dieser Text, der richtet sich an diejenigen, die das Angebot ausschlagen. Aber mit diesen Texten wurde den Menschen Angst gemacht. Natürlich, wenn ich hier schon lese, sie haben Angst vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Vor dem muss man Angst haben, wie damals vor einem Herrscher, die willkürlich geherrscht haben. Diese Vorstellung spielte hier mit dran. Der Zorn des Lammes, nun gut, da würden wir jetzt sagen, ich weiß nicht so genau, wie ein Lamm zornig sein kann. Aber auf jeden Fall, wenn es hier heißt, der Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen, dann drückt das ganz deutlich aus, dass es hier um eine Begebenheit gibt, die den Menschen vorgehalten wurde, bei dem ihr einfach keine Chance habt. Ihr mögt jetzt sagen, na, das ist ganz einfach gesagt. Aber wir sind so weit davon weg. Wir haben uns so daran gewöhnt, an einen freundlichen Gott zu glauben. An einen Gott, der uns zugewandt ist. An einen Jesus, der mitfühlt. Der in allem versucht wurde wie wir, der genau weiß, wie es ist, nur ohne Schuld blieb. Deswegen habe ich euch, um diesen Abschnitt, diesen Blick zurück begreifbar zu machen, etwas mitgebracht. Es ist etwas, das auch Worte benutzt, aber anders als Worte eine Möglichkeit besitzt, uns fühlen zu lassen, wie diese Angst vor dem letzten Tag sich anfühlen kann. Ich spreche von Musik. Musik ist eine Sprache wie alles andere auch, aber sie zu spüren, sie zu fühlen, ist uns allen gleich. Wir müssen nicht dasselbe erlebt haben wie hier diese Scheiterhaufenverbrennungen und trotzdem spüren wir, wenn wir diese Musik hören, die Angst und den Horror vor dem Tag des Zorns, dem Tag, wenn Gott wiederkommt. Und ich darf jetzt mal bitten, dass die Technik mir den Text an die Wand wirft, damit wir uns ganz kurz bewusst machen, was und worum es geht. Wir hören gleich 2 Minuten 20 von einem klassischen Stück von Giuseppe Verdi, einer Totenmesse, das nennt man Requiem. Und dieser Text, dieser Auszug, damit wir spüren können, was der hier vertont und damit wir auch verstehen, wieso er diese Instrumente gebraucht, er tut diesen Text vertonen, den wir jetzt hier sehen können. An der linken Seite haben wir das Latein, das ist die Messe, wie sie damals gehalten wurde, und auf der rechten Seite habe ich eine Übersetzung mit dazugefügt. Hier heißt es, Tag der Rache, Tag der Sünden, wird das Weltall sich entzünden, wie Sibyl und David künden. Ich könnte jetzt erklären, was die Sibyllen sind und David, aber es ist nicht so wichtig für den Moment hier. Welch ein Graus wird sein und zagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, streng zu prüfen alle Klagen. Laut wird die Posaune klingen, durch die Erde Gräber dringen, alle hin zum Throne zwingen. Schaudernd sehen Tod und Leben sich die Kreatur erheben, Rechenschaft dem Herrn zu geben. Und ein Buch wird aufgeschlagen, treu darin ist eingetragen, jede Schuld aus Erdentagen. Sitzt der Richter dann zu richten, wird sich das Verborgene lichten, nichts kann vor der Strafe flüchten. Weh, was wird mir Armer sagen, welchen Anwalt mir erfragen, wenn Gerechte selbst verzagen. Das war der Gedanke. Damit haben sie sich beschäftigt. Und jetzt hören wir diese 2 Minuten 20, wie das vertont wurde. Und ich kann euch nur ermutigen, sich einfach mal diese 2 Minuten, es ist klassische Musik, darauf einzulassen und dem nachzuspüren, was Pauken, Trompeten und eine riesengroße Trommel mit einem Durchmesser so groß an dieser Stelle, wie man versucht hatte, den Tag des Herrn musikalisch darzustellen. Es sind nur 2 Minuten, aber für mich ist das unfassbar. Wenn Menschen so denken, so wird Gott wiederkommen, ich hätte auch Angst davor. Wer kann bestehen? Die Verse, die hier gesungen wurden, Dies Irae, Dies Illa, das ist dieser Tag des Zorns, Tag des Schmerzes. Aber die Fragen, welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt mit Fragen stecken, zu prüfen alle Klagen, das lässt die Lösung außen vor. Der einzige Grund, wieso wir an Gott glauben können, Jesus Christus. Die Wiederkunft des Herrn aus einer ganz anderen Perspektive. Es gibt einen Vers in der Bibel, der heißt: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Dieser Vers steht nicht etwa im Alten Testament und bezieht sich auf Jesus. Er besteht im Neuen Testament und sagt, Christus wird wiederkommen. Er beschreibt unsere heutige Situation. Nach der Vergangenheit, in der Gott war, als Jesus Mensch wurde, sich uns geoffenbart hat, der Gegenwart, in der wir versuchen, unser Leben mit dem, was wir lesen können, in einer Beziehung zu Gott nach ihm auszurichten. Auf diese Gegenwart bringt er hier auch noch die Zukunft ins Spiel, das Kommen Christi. Und ich würde euch gern fragen, und jetzt beschäftigen wir uns nicht länger mit der Vergangenheit, sondern sind ganz im Hier und Jetzt. Woran denkt ihr, wenn ihr an Zukunft denkt? Was sind das für Assoziationen, was sind das für Gedanken, die in eurem Inneren emporkommen, wenn ihr über Zukunft nachdenkt? Und das ist ganz persönlich. Sind das negative Dinge? Sind das vielleicht Sorgen? Sind das positive Dinge? Vielleicht Zukunftsangst, Tod, Krankheit? Wir haben heute Morgen erst davon gehört. Wirtschaftskrise? Umweltkatastrophe. Und wenn wir meinen, das ist ganz weit weg, in Australien brennt ein Gebiet von über 10.000 Quadratkilometern. Das sind 1 Million Hektar. Das ist mehr als komplett Mittelfranken. Viel mehr. Mittelfranken sind so 7.000 Quadratkilometer. Alles, was lichterloh brennt, Sydney, eine riesengroße Metropole, ist das erste Mal ganz schwer betroffen. Und meine Schwester, die dort wohnt, schickt mir Bilder, bei denen die Sonne verfinstert ist. Gesellschaftlicher Wandel? Gericht? Oder denkt ihr, wenn ihr an Zukunft nachdenkt, auch an ganz positive Sachen? Wie vielleicht eine Berufswahl, die kurz davor steht? Vielleicht auch die Frage nach der Partnerwahl? Vielleicht ist es auch einfach der Urlaub, auf den man sich freut. Bei den Jugendlichen sind es oftmals etwas, was man Bucketlist nennt, eine Löffelliste. Dinge, die ich tun will, bevor ich den Löffel abgebe, so ganz mal salopp gesagt. Und da sind lauter positive Dinge, wo sie sagen, das will ich alles gerne noch erleben, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Oder wenn ihr an Zukunft denkt, wer denkt dabei auch an Jesu zweites Kommen? Fragt mal eure Kinder und Jugendlichen, ob sie sich darauf freuen, dass Jesus bald wiederkommt. Tut mir leid, all die Kinder und Jugendliche, es sind nicht so viele hier, aber die, die da sind, ist vielleicht eine komische Frage, wenn ihr sie beantworten müsst. Aber sie ist so wichtig, denn sie drückt darüber aus, was verbinden wir damit? Und für ganz viele in dem Alter von mir und drunter vor allen Dingen, ist mit Jesu zweitem Kommen manchmal auch so ein bisschen Schade verbunden, als würde dann etwas kommen, wo mir etwas fehlen würde. Als würde das, was dann kommt, nicht mithalten können mit den Möglichkeiten, die wir vielleicht im Hier und Jetzt haben. Und das ist eine verrückte Vorstellung, denn das würde ja fast bedeuten, dass die Welt, in der wir hier und jetzt leben, besser ist als die, die da kommt. Dann fragt sie mal, woran das liegt. Was hält uns im Hier und Jetzt so stark, dass wir vielleicht sagen würden, Jesu zweites Kommen ja unbedingt, aber noch nicht jetzt. Denn wenn wir darüber nachdenken, dann kommen wir näher in die Gegend von unseren heutigen Vorbehalten, die wir vielleicht haben, wenn es um Jesu zweites Kommen geht. Muss man leiden, um Jesu Wiederkunft freudig entgegenzusehen? Muss man arm sein, um sich auf die neue Erde zu freuen? Muss ich krank sein oder sonst irgendwelche Gebrechen haben, um mich nach einem unvergänglichen Körper zu sehnen, der uns bei der Auferstehung oder Entrückung zuteil wird? Alle diese Fragen würde ich direkt auf jeden Fall mit Nein beantworten. Das, was da kommt, muss unbedingt viel besser sein als alles, was wir uns vorstellen können. Wie arm wäre es denn sonst, wenn wir mehr an dem Hier und Jetzt festhielten, als uns auf das zu freuen, was da kommt? Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir nicht auch genießen sollen, was wir haben. Und das wertschätzen, dass wir in einem Land leben mit Freiheit, auf jeden Fall. Wir wären blind, arm und bloß, würden wir das nicht berücksichtigen. Aber es gibt noch etwas viel Größeres, etwas viel Schöneres, was da kommt. Wenn die Vergangenheit ein bedrohliches Bild von Jesu Wiederkunft zeichnet und in unserer Gegenwart uns es manchmal zu gut geht, als dass wir uns sonderlich darauf freuten, dann frage ich mich, was für ein Bild versucht die Bibel uns ans Herz zu legen, wenn es darum geht, damit wir uns Jesu Wiederkunft vorstellen können. Ich werde ein paar Verse jetzt einfach vorlesen. Für all diejenigen, die immer gerne alles mit aufschlagen, wird es vielleicht etwas sportlich werden. Aber ich habe euch gewarnt, dieses Mal stimmt auch Kapitel und Vers, wobei das hat eben auch gestimmt, ich war nur an der falschen Stelle. Auf die Frage, was für eine Haltung sollten wir haben, wenn Jesus wiederkommt, finde ich eine Antwort im 1. Petrus 4, Vers 7. Hier heißt es: Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir sollen nüchtern sein. Besonnen und nüchtern zum Gebet. Das bedeutet so viel wie wachsam. Mit dem Kopf voll da, nicht eingelullt, nicht alles Friede, alles gut, wachsam sein. Aber wozu? Zum Gebet. Und heute Morgen hieß es schon, wir sind manchmal Riesen und manchmal Zwerge. Und manchmal Zwerge vielleicht im Gebet und im Fasten. Wir haben heute die Möglichkeit dazu. Wer hier bleibt in der Gemeinde, der wird noch zur Gebetslesung da bleiben. Und wir machen nicht ein Potluck, ganz bewusst nicht. Denn wir haben Grund zu fasten, wir haben Grund zu beten. Es gibt genug unter uns, was vorher schon genannt wurde und viel mehr noch darüber hinaus, was uns auf die Knie bringen sollte. Und für die, wo die Knie nicht funktionieren, ihr wisst es, damit ist nur das Gebet gemeint. Die Haltung, wenn Jesus wiederkommt, wird beschrieben mit nüchtern und wachsam, besonnen sein zum Gebet, aus unserer Beziehung zu Christus. Werden wir bestehen können, aus nichts anderem. Was ist die Lösung für unsere Schuld? Im 1. Johannesbrief 2, Vers 28 heißt es: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, freimütig reden und nicht zu Schanden werden von ihm, wenn er kommt. Die Lösung für unsere Schuld ist das, was die Bibel meint mit bleibt in ihm. Sich getragen wissen, mit all meinen Problemen, mit meinen Fehlern, all dem, was zu mir dazugehört, in Gottes Hand ist so wichtig. Wenn ich meine Augen vor meiner Schuld verschließe, habe ich keine Chance, dann bin ich nicht in ihm. Wir sind und wir werden als Kinder genannt. Wir ruhen in Gottes Hand. Wir sind aufgefordert, freimütig zu reden, zu bekennen, offen zu legen und nicht so zu tun, als wäre alles super und wunderbar. Womit sollten wir uns beschäftigen in der Zeit vor Christi Wiederkunft? Ganz wichtig, genau da drin stehen wir. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Und hier heißt es: Lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Ist das nicht ein wundervoller Vers? Wir sollen uns ermutigen zu Liebe, zu guten Werken. In einer Ehe heißt das nichts anderes als, dass ich Tina so hoch halte, wie ich nur sie hochhalten kann. Dass ich alles erhoffe, aber nichts erwarte. Dass sie sich so gut wie möglich entwickeln und entfalten kann und das Beste sich entwickelt. Und andersrum, sie für mich genauso. Und nichts um nichts anderes geht es, wenn wir als Gemeinde zusammen sind. Einander hochzuhalten, anzuspornen, dass wir über die Fehler Bescheid wissen und immer besser wissen, was falsch ist. Das ist doch nur die eine Hälfte. Der anderen Person dann zu helfen, auch wirklich so zu leben, ihr nahe zu sein, mit ihr zu gehen, sie zu unterstützen, bis die andere Person es vielleicht auch schafft, das ist die Herausforderung, nicht das Wissen, was richtig und was falsch ist. Hilft es, auf die Probleme und Krisen unserer Zeit zu schauen? Und darüber geht es nun mal in Lukas 21 oder Matthäus 28. Krisen, Kriege, Umweltkatastrophen, alles steht dort. Aber Gott sagt, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Die Lösung ist nie das Problem. Die Lösung kommt immer von Gott. Das war Lukas 21, Vers 28. Und mein Lieblingsvers, der darf hier natürlich nicht fehlen. Er steht in Philipper 1, Vers 6. Paulus schreibt an der Stelle: Ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Oder auf Deutsch gesagt, wenn ihr einmal Ja gesagt habt zu Gott und an ihm dranbleibt, dann verbringt er das, was ihr nicht könnt in eurem Leben. Dann schafft er das und die Realität, nach der wir uns sehnen, die wir alleine noch nicht einmal anpacken würden, weil wir Angst hätten zu versagen. Ihr Lieben, ich habe mit euch über die Bedeutung von Christi zweitem Kommen gesprochen und darüber, wie unterschiedlich das sein kann, je nachdem, was wir damit verbinden. Das Abendmahl an sich ist ganz stark mit Christi zweitem Kommen verbunden. Nicht nur in seiner ursprünglichen Form, es fand an Passa statt. Passa geht zurück, das Fest auf den Auszug aus Ägypten, dass der Todesengel an der Tür vorübergezogen ist. Dass eben nicht das Gericht vollstreckt wurde an denen, die das Blut des Lammes in Anspruch genommen haben. Klarer geht's doch nicht. Das ist ganz klar Gerichtssymbolik und deutet nicht nur damals auf Gericht, sondern für uns heute immer noch auf das hin, was noch kommen wird. Doch auch Jesus spricht sein zweites Kommen bei diesem Abendmahl ganz bewusst an. Und da lese ich in Markus 14, Vers 25 die folgenden Verse. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Dieser Vers bringt eine Sache zum Ausdruck. Wein trank man, um zu feiern. Traubensaft. Der Beste war der Frische. Und an dieser Stelle sagt Jesus: Für mich gibt es nichts mehr zu feiern und ich werde so lange nicht feiern, bis ihr bei mir seid. Ich habe keinen Grund mehr zu feiern, bis dass ich euch zu mir hole. Das ist die gute Nachricht. So einen Herrn haben wir, der sagt: Ich trete zurück, ich bemühe mich, ich feiere nicht, bis ihr bei mir seid. Jesus bereitet diese Wohnung für uns. Er macht alles, viel mehr als ein Vater für sein Kind tun kann. Ich kann ein Kinderzimmer herrichten. Gott richtet eine neue Welt her. Ich kann meinem Baby Klamotten, einen Strampler kaufen und Windeln. Gott schenkt uns sein Gewand der Gerechtigkeit. Das ist es, worum es geht. Und das wollen wir feiern, wenn wir an Abendmahl denken. Christus kommt. Und ich möchte mit dem vorletzten Vers der Bibel schließen. Er spricht, der dies bezeugt. Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Amen.